Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem der bislang interessantesten Romane dieses Bücherherbstes, mit Monster wie wir von Ulrike Almuth-Sandig, gerade erschienen, mitten im Hochsommer. Doch Bücherliebhabern ist bekannt, wir kennen nur den Frühling und den Herbst, denn die Einordnung der Programme orientiert sich an den beiden wichtigen Messen in Leipzig und Frankfurt, die üblicherweise stattfinden im März und im Oktober. Zu diesen Messen erscheinen die sogenannten Vorschauen, die ankündigen, was in den Monaten vor und nach der jeweiligen Buchmesse erscheint. So beginnt der Herbst für uns bereits mit den ersten Veröffentlichungen Ende Juli, der Frühling ungefähr Anfang Februar. Ein Paradoxon, das sich nicht leicht auflösen lässt. Nun also die 1979 geborene Schriftstellerin Ulrike Almuth-Sandig, eine von vielen Ausnahmefiguren in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sie schreibt vielbeachtete und auch mehrfach ausgezeichnete Gedichte und arbeitet für ihre Live-Performances mit unterschiedlichen Musikern und Klangkünstlern zusammen. Sie hat Hörspiele geschrieben, die Literaturzeitschrift Edith herausgegeben und bereits zwei allseits gelobte Bände mit Erzählungen publiziert. Und was jetzt noch fehlte, war ein Roman, den hat Sandig nun geschrieben. Monster wie wir heißt das Buch, das von struktureller Gewalt erzählt und vom Versuch, das Schweigen zu durchbrechen. Christoph Schröder hat den Roman gelesen.
Auffällig oft und auffällig laut wird in Ulrike Almuth-Sandigs Debütroman geschwiegen. Das hat nicht in erster Linie damit zu tun, dass die Ich-Erzählerin Ruth in einem sächsischen Pfarrershaushalt aufwächst. Das verbindet sie im Übrigen mit der Autorin selbst, ebenso wie ihr Geburtsjahr in den späten 1970er Jahren. Um Kontemplation und Besinnung geht es in Ruths Elternhaus allerdings trotz der christlich-protestantischen Grundierung selten, vielmehr um Verdrängung. Traumatische Erlebnisse, seien sie familiärer oder gesellschaftlicher Natur, werden beiseite geschoben. Den Elefanten im Raum will niemand sehen. Dass Monster wie wir ein geschickt strukturierter und sorgfältig komponierter Roman ist, lässt sich auch daran erkennen, dass Sandig in den Textfluss ihrer Erzählerin immer wieder leitmotivische Sätze eingestreut hat, die fast heiter klingen, hinter denen aber die Verletzungen aufscheinen, an denen die Figuren in diesem Buch leiden.
Wäre nicht anmerken lassen eine Olympiadisziplin gewesen, ich hätte unsere Republik vertreten können.
So heißt es einmal. Gleich mehrfach fällt der Satz.
Wenn man nicht darüber spricht, dann ist es nicht geschehen.
Das, was Ruth und auch ihr Kinderfreund Viktor, die zweite Hauptfigur des Romans, erleiden, ist ein sexueller Missbrauch innerhalb ihrer jeweiligen Familie. Ruth wächst in einem sächsischen Dorf auf. Es gehört zu den vielen Vorzügen von Sandigs Roman, dass er Analogien sichtbar macht, ohne dabei zu simplifizieren. Die strukturelle Gewalt der Diktatur, von der das Aufwachsen der Eltern geprägt worden ist, findet ihre Entsprechung in den familiären Verhältnissen. Der Vater hat sich zwar den staatlichen Indoktrinierungsversuchen entzogen, soweit es möglich war, doch seine beiden Kinder, Ruth und ihren Bruder Fly, erzieht er mit Schlägen. Die Mutter schaut zu. Und auch die Tatsache, dass Ruths Großvater sich an ihr vergeht, dürfte den Eltern kaum verborgen bleiben. Auch hier wird weggeschaut. Als Lyrikerin beherrscht Ulrike Almuth-Sandig die Kunst des Weglassens, des Aussparens, der Verknappung. Das Buch, das wir vor uns haben, ist ein Bericht, den die erwachsene Ruth, von Beruf Konzertpianistin, an ihren finnischen Ehemann Voito schreibt. Auch diese Beziehung, das wird so dezent erzählt, dass man es glatt überlesen könnte, ist nicht frei von Wutausbrüchen und Gewalthandlungen. Auf eindringliche Weise wird deutlich, wovon Ruth berichtet, und doch hat Sandigs Sprache nichts explizit Drastisches oder gar Voyeuristisches. Sandig hat eine Bildwelt und ein Vokabular gefunden, das assoziativ ist und den Opfern ihre Würde lässt. Das mit dem Zerbröseln der DDR aus der Balance geratende Verhältnis von staatlicher und familiärer Repression erzählt Sandig als eine Geschichte multipler Fluchten. Bei Ruth ist die Musik der Rückzugsort. Ihr Kindheitsfreund Viktor dagegen wird sich andere Wege suchen. Viktors Vater ist Offizier bei der Nationalen Volksarmee. Er hat eine Tochter aus erster Ehe, die wiederum bereits verheiratet ist.
Ihr Mann hatte ein Lächeln wie Paul McCartney. Ein schönes Paar seien die beiden, hieß es in Victors Blog, wenn sie zu Besuch waren. Saßen die Eltern abends mit der Tochter im Wohnzimmer, stand Victors Schwager gelegentlich auf und ging nach ihm schauen. Es dauerte manchmal etwas länger.
Auch Victor ist ein Opfer. Er wird gequält, eingesperrt, benutzt und gedemütigt. Der Mittelteil des Romans ist seine Geschichte, aufgeschrieben von Ruth. Bis in die Wendezeit sind die beiden enge Freunde, verbunden durch eine gemeinsame, sich wiederholende Gewalterfahrung, für die sie beide noch keine richtige Sprache gefunden haben. Nach der Wende gehen ihre Wege auseinander. Victor stählt seinen Körper und wird Mitglied einer Neonazi-Truppe. Einmal verwüstet er mit seiner Truppe eine alternative Jugendeinrichtung, in der Ruth verkehrt. Sie erkennen sich, aber sie verstehen einander nicht mehr. Victor will weg. Ganz gleich wohin. Mit Hilfe eines Tricks verschafft er sich eine Stelle als Au-pair-Junge in einem noblen Haushalt in Südfrankreich. Stiefvater, Mutter, ein kleiner Sohn, eine kleine Tochter. Und in dieser Familie sieht Victor seine eigene Missbrauchsbiografie gespiegelt. Nur, dass der allseits misstrauenerregende, bullige, kahlrasierte, Springerstiefel tragende Ostdeutsche dieses Mal in der Lage ist, einzugreifen. Victors Erkenntnisprozess ist der einer Aggressionsumkehr. Der Hass, der sein Dasein über Jahre hinweg grundiert hat, richtet sich nun nicht mehr gegen sich selbst, gegen Schwächere oder gegen Unschuldige, sondern tatsächlich gegen den wahren Täter. In diesem Fall gegen den ökonomisch erfolgreichen, elegant auftretenden Familienvater. Monsieur, wie er nur genannt wird, wird seine letzte Begegnung mit Victor niemals vergessen. Die Frankreich-Episode balanciert gekonnt auf dem schmalen Grat zwischen Situationskomik und unterschwelliger Bedrohlichkeit. Ulrike Almuth-Sandig ist das Kunststück gelungen, in einer ausgesprochen unpathetischen Sprache dennoch eindrückliche Bilder zu erzeugen. Sexuelle Gewalt erscheint in Monster wie wir als ein strukturelles Kontinuum. Die Szenen, die davon erzählen, verströmen eine unheimliche, der Welt entrückte Stimmung. Verharmlost wird dabei allerdings nichts. Die Bedeutung, die der Roman sozialer und geografischer Prägung zumisst, macht Monster wie wir zugleich auch zu einem Heimatroman. Genauer, zu einem Herkunftsroman. Fly, Ruths Bruder, verschreibt als Erwachsener sein Leben dem Kampf gegen den Braunkohleabbau. Vergeblich, wie Ruth am Ende konstatiert.
Wo unser Haus stand, befindet sich heute ein ostelbischer Grand Canyon. Anstelle unseres Dachbodens, meinem Geigenspielversteck, spannt sich wolkenloser Himmel. Wo der Gemeinderaum stand, schneidet ein Schaufelradbagger die Kohleflöze aus den Kratern.
Buch gegen das Verschwinden lautete der Titel von Ulrike Almuth-Sandigs 2015 erschienenen und ebenfalls überzeugenden Erzählungsbandes. Auch Sandigs Debütroman schreibt gegen das Verschwinden an. Er ist der literarisch geglückte Versuch, die Gespenster der Kindheit zu bannen. Nicht, um sie zu vergessen, sondern um mit ihnen weiterleben zu können.
Christoph Schröder über Ulrike Almuth-Sandig, Monster wie wir, Schöffling und Co., Frankfurt am Main, 234 Seiten, 22 Euro. Und in der Rezension von Christoph Schröder klingt bereits an, dass Monster wie wir teilweise angelehnt ist an die Biografie der Autorin. Und wer sich näher mit der Realität befasst, nachdem er das Buch zugeschlagen hat, der wird erkennen, dass diese Übereinstimmung nicht nur auf die Figur der Ruth zutreffen. Das hat vor der Aufnahme des Beitrags für Diskussionen gesorgt, denn ist es statthaft, jene, die im Roman Gewalt anwenden, zu bezichtigen? Sie werden mit dem Roman, mit dem Buch verraten. Sollte dies deutlich gemacht werden in der Rezension selbst, oder ist es nicht vielmehr so, dass wir vor allem beklommen sind nach der Lektüre, dass wir eingefangen werden von den hier geschilderten Schicksalen, deshalb mehr wissen wollen und somit in eine Falle geraten, wenn wir um das Buch herum recherchieren? Wir kamen zu dem Schluss, dass in die kritische Würdigung eines Romans kein Klatsch gehört, keine leichtfertigen Spekulationen, aber wir wollten das Unbehagen zur Sprache bringen und haben deshalb einen weiteren Mitarbeiter gebeten, das Buch zu lesen und sich nicht als Rezensent, sondern als Essayist der Sache zu nähern. Hören Sie deshalb nun einen Beitrag von Samuel Hamen.
Für den Literaturtheoretiker Gérard Genette waren Autoreninterviews ein vernachlässigbares Format. Es gebe, schreibt er in seinem Buch Paratexte, ein Set an vorhersehbaren Fragen. Vor allem müsse der Autor oder die Autorin immer wieder Auskunft darüber geben, ob er oder sie das Geschriebene wirklich erlebt habe. Die Antworten seien laut Genette genauso standardisiert, sprich langweilig. Jeder und jede spiele bei diesem medial aufgebauschten Spiel mit, der Erkenntnisgewinn aber gehe gegen Null. Das autobiografische Schreiben und die Autofiktion haben diesen Status quo in den letzten Jahren ordentlich aufgemischt. Die populäre Bresche schlug hierzulande Karl-Ove Knausgard mit seiner Mein Kampf-Reihe. Es folgten französische Autoren und Autorinnen, darunter Édouard Louis und Annie Ernaux, sowie Wiederauflagen von Büchern von Sophie Kai und Pierre Guyotat. Auch deutschsprachige Autoren und Autorinnen wie Christian Baron, Jan Wilm und Isabelle Lehn fragten in ihren Werken nach dem Konnex von Erlebtem und Erschriebenem, nach der Illusion des Authentischen und dem politischen Reiz, sich selbst zum Thema zu machen. Letztlich arbeiten sie alle, mal gewitzter, mal einfallsloser, an der willkommenen Entbanalisierung einer oftmals bloß banal gestellten Frage. In einem Essay für die Literaturzeitschrift Volltext holte Jan Wilm kürzlich zum Rundumschlag aus.
Meine Feuilleton-Frustration wurzelte in der unterbelichteten Weise, mit der man über Autofiktionen schrieb, erst ganz schnell alles autofiktional nannte und bald ebenso schnell wieder davon gelangweilt war. Immer störten mich drei Dinge. Erstens, man machte zu viel aus dem autobiografischen Anteil der Autofiktion. Zweitens, man machte zu viel aus dem fiktiven Anteil der Autofiktion, obwohl die Gattungsbezeichnung Autofiktion doch eigentlich unmissverständlich ein Doppelgenre bezeichnete. Und drittens, aus der eigenen Autofiktion machten die Feuilleton-Funktionäre beim Schreiben von Autofiktionsfeuilletons rein gar nichts.
Das Autobiografische ist in der Tat eines der prägendsten Merkmale der Gegenwartsliteratur. Das gilt auch hinsichtlich Romanen, die Bezüge zur Herkunft, zur Familie und zum sozialen Hintergrund der Schreibenden weniger offensiv und eindeutig herstellen als etwa Annie Ernaux. Auch wenn Ulrike Almuzandigs Roman »Monster wie wir« sich nicht als Autofiktion entwirft, lässt er sich doch unter diesem Aspekt des Autobiografischen betrachten. Die Hauptfigur Ruth erzählt darin eine doppelte Missbrauchsgeschichte in der DDR. An ihr vergeht sich der Großvater. Ihr Kindheitsfreund Viktor wird wiederum vom Freund seiner älteren Schwester sexuell missbraucht. Im Verlauf der Geschichte wird auch Ruths Vater porträtiert. Er wird Anfang der 1960er Jahre als 16-Jähriger der Oberschule verwiesen, weil er sich wegen seines christlichen Glaubens gegen eine FDJ-Initiative sträubt. Später besucht er als Internatsschüler das kirchliche Proseminar Moritzburg und studiert am Theologischen Seminar in Leipzig. Es sind Details eines Lebensweges, die die Figur mit dem Vater der Autorin teilt. Hier offenbart sich ein Leseeffekt, der sich in Zeiten der Internetrecherche verselbstständigt hat. Nie war es einfacher, an Zusatzinformationen zu Autoren und Autorinnen, zu historisch verbürgten Figuren oder Kontexten der Erzählung zu gelangen. Das führt immer öfters zu stromernden Parallellektüren. Hier ein wenig googeln, dort ein paar Seiten weiterlesen, schließlich beides miteinander verknüpfen. Im Fall von Monster wie wir verschränkt ein Wikipedia-Artikel zu Sandigs Vaterleben und Literatur. Wer Romane wie Einkaufslisten liest, kann sich an dieser Stelle zurücklehnen. Schnell ist alles abgehakt, alles verstanden. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Gute Literatur erschöpft sich nicht im bloßen Positivismus. Es gibt im Roman von Ulrike Almuzandig auch etliche Details, die nicht deckungsgleich sind. Zugleich müssen Leser und Leserinnen eine Tatsache anerkennen. In Monster wie wir, das mit subtiler Klugheit von Verdrängen, Verschweigen und Benennen erzählt, stechen die erwähnten Realbezüge heraus. Vor diesem Hintergrund gewinnt ein Satz an Gewicht, den die Hauptfigur gleich zu Beginn sagt. Vielleicht kann man nur zu etwas eine Haltung haben, von dem man sich unterscheidet. Es ist ein Satz, der einfach daherkommt, in sich aber den Clou autofiktionaler und autobiografischer Literatur trägt. Das Biografische kann im Schreib, auch im Lesevorgang affirmiert werden und zugleich in den Hintergrund treten. Ja, vielleicht muss es sich sogar bis zu einem gewissen Punkt auflösen, damit das Ich als Gegenstand betrachtet, beschrieben, bewertet werden kann. Zum Ende des Romans heißt es einmal:
Auch später habe ich ihm nicht erzählt, was Großvater gemacht hat. Und auch du, Voido, wirst es dir zusammenreimen müssen. Ich weiß schon, was du jetzt denkst. Jetzt wird mal eindeutig. Aber nichts war eindeutig.
Diese Uneindeutigkeit lässt sich nicht einfach so in einem möglichst aufrichtigen Bericht aushebeln, in dem alles klipp und klar benannt wird. Das wäre gewissermaßen eine zu leichte Pointe für ein zu schwerwiegendes Thema. Die Uneindeutigkeit stattdessen auszuhalten, sie zum erzählerischen Prinzip zu machen, das ist eine der Stärken von Sandeks Debütroman. Monster wie wir setzt dabei auch auf die Überantwortung an die Leser und Leserinnen, darauf, dass sie ihre voyeuristische Lust zügeln, Leben und Literatur immer zu kurz zu schalten. Das behagt nicht jedem, weil dadurch eine Differenz bejaht wird, die oftmals gerade durch das Lesen überbrückt werden soll. Selbstbewusste autobiografische und autofiktionale Literatur hingegen will ihrem Sujet doppelt gerecht werden. Sie gesteht ihren Figuren zu, Figuren zu sein, gerade weil sie der sogenannten Realität entspringen.
Samuel Hamen über das Unbehagen mit autofiktionaler Lektüre, einen Beitrag, den Sie nachhören können in unserer Audiothek und nachlesen unter deutschlandfunk.de. Und so bleibt uns noch die traurige Pflicht zu vermelden, dass heute bekannt gemacht wurde der Tod von Pierre Galissaire, der neben Lutz Schulenburg und Hanna Mittelstädt dritter Gründer war des Verlags MAD, später bekannt geworden unter neuem Namen, nämlich Edition Nautilus. Galissaire starb am 10. August im Alter von 88 Jahren. Mehr Literatur gibt es am heutigen Abend ab 20.30 Uhr mit unserer Deutschlandfunk-Lesezeit und Michael Wildenhains Roman Die Erfindung der Null, einem mathematischen Krimi vom Autor selbst gelesen. Wir hören kurz hinein.
Manche Menschen wirken auf den ersten Blick wie Verlorene. Als hätte ein Ereignis in ihrem Leben sie aus der Bahn getragen und als hätten sie trotz aller Bemühungen nicht wieder Fuß gefasst. Bei genauerer Kenntnis einer solchen Person ändert sich der Eindruck. Nun scheint es, als wartete sie in sich zurückgezogen und hütete einen verborgenen Kern, der es ihr, käme die Gelegenheit, ermöglichte, von vorn zu beginnen. Beschäftigt man sich eine Weile mit der Person, gerät die Annahme erneut in Zweifel. Die gerade noch scharfen Konturen ihrer Eigenart beginnen zu verschwimmen. Eben noch meinten wir, einen Beweggrund zu erahnen, die Herkunft des Verhaltens verstanden zu haben, bis wir begreifen, dass sich einige Menschen ungern in ein Bild zwingen lassen und sich dem Zugriff, den sie als Gewalt empfinden, oft unbewusst entziehen. Verglichen mit uns repräsentieren sie das andere. In einer Welt der Sesshaften sind sie Nomaden und uns, auch wenn es ihnen gelingt, für eine Zeit zu bleiben, fremd. Keiner kommt ihnen auf die Dauer nah. Sie sind, wie von allem Anfang an, allein.
Die Einsamkeit der Wissenschaft. Sie führt zum mathematischen Kriminalroman Die Erfindung der Null, aus der Sie gerade den Anfang gehört haben, von Michael Wildenhain, mit dem es weitergeht am heutigen Abend ab 20.30 Uhr in unserer Deutschlandfunk-Lesezeit. Und abschließend sei eine deutliche Entwarnung ausgesprochen all jenen gegenüber, die heute um 3:30 über den Twitter-Account @RowoldNews gelesen haben, die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sei tot. Diese Nachricht ist Gott sei Dank eine Erfindung. Der Account hat nichts zu tun mit dem Rowohlt Verlagshaus in Hamburg. Wir haben das schnell nachrecherchiert und mit der Presseabteilung von Rowohlt gesprochen. Wenn solche Meldungen bei uns in der Redaktion einlaufen, werden sofort etliche Prozesse in Gang gesetzt. Es wird geschaut beispielsweise, ob es einen Nachruf gibt. Und diese Situation hatten wir in den letzten Wochen bereits häufiger. Ebenso rasch wurde bekannt gegeben, was bereits bei diesen vorherigen Fake-Meldungen, beispielsweise wurde das Ableben von Milan Kundera ja auch verkündet, zu lesen war, nämlich, dass erneut der italienische Journalist Tommaso De Benedetti Urheber dieser Fälschung sei, dieses Internet-Hoax. Wir recherchieren jetzt seit einigen Wochen und natürlich gibt es diesen Journalisten nicht. Und welche Motivation hinter den Todesnachrichten selbst steckt, die begannen mit der Fake-Meldung Papst Benedikt sei tot, deshalb auch das Pseudonym Tommaso De Benedetti, wissen wir ebenfalls noch nicht. Wir bleiben aber dran und hoffen, dass wir jenen, der dahinter steckt, möglicherweise in Rom treffen können. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm etwas heiterer weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem fehleranfällige KI-Systeme zur Auswertung von Satellitendaten liegen oft daneben. Die Moderation hat dann Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.